Willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Lookout Außenwirtschaft. Diesmal erleben Sie eine Premiere. Wir haben unser erstes Live-Recording gemacht beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung am 13. April im Schauspielhaus Graz. Und dabei haben wir uns dem global derzeit spannendsten Thema gewidmet, der künstlichen Intelligenz. Seit dem Launch von ChatGPT Ende 2022 reden alle von generativer KI und wie diese die Welt verändert. Also davon, dass Large Language Models auf Basis eines sogenannten Prompts binnen Sekunden Texte, Bilder, Videos oder Musik kreieren, für die wir Menschen bis vor kurzem Stunden oder sogar Tage gebraucht haben. Deskriptive KI wiederum ist auf die Klassifizierung und Vorhersage von Daten gerichtet. Beide Technologien werden in der Wirtschaft, in der Medizin, in der Bildung und auch in den Medien bereits massiv genutzt. Aber es gibt natürlich auch militärische Einsatzgebiete. Wir hier bei Lookout Außenwirtschaft fragen uns selbstverständlich auch bei diesem Thema. Wie beeinflusst das die geopolitischen Machtverhältnisse? Was bedeutet KI für die Weltwirtschaft und welche Folgen wird das für uns hier in Europa haben? Vor uns in Graz stand übrigens der Podcast Presse Play, was wichtig wird, auf dem Programm. Thema war das Superwahljahr 2024 und zu Gast war die Doyenne des Innenpolitikjournalismus Anneliese Rohrer. Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil wir dann im Gespräch kurz darauf Bezug nehmen und außerdem, weil ich Ihnen diese Folge von Presse Play ans Herz legen möchte. Und jetzt aber zu unserer Sonderfolge. Lookout Außenwirtschaft. AI First, die neue Weltmacht künstliche Intelligenz. Bitteschön.
Mein Name ist Michael Möller.
Ein herzliches Namaste aus Indien.
Mein Name ist Victoria Liedl.
Ich bin Franz Nickel.
Und ich bin Innovationsbeauftragte des Außenwirtschaftscenter New York.
Ich bin der Wirtschaftsdelegierte in London.
Wussten Sie, dass das vielversprechendste Projekt zur Entwicklung eines eigenen europäischen Large Language Models aus Deutschland kommt?
Großbritannien will im KI-Zeitalter ganz vorne dabei sein.
In Indien wird künstliche Intelligenz beispielsweise in der Kosmetik angewendet. Hier stellt sich jedoch aktuell die Herausforderung, dass die KI mit westlichen Daten bzw. Gesichtern trainiert wurde.
Schon jetzt gibt es mehr als 3000 KI-Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten.
2023 wurden in New York City 3,2 Milliarden US-Dollar in KI-Startups investiert.
2024 wird das erste Jahr sein, in dem in den USA eine KI-Plattform zur Überwachung der Wahlintegrität auf nationaler Ebene eingesetzt wird.
Lookout, Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend. Und jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo Graz. Vielen Dank für die spannenden Insights an den Podcast Presse Play, der vor uns hier auf dieser Bühne war, weil das jetzt so das Thema war. Ich interessiere mich auch schon seit 1978 für Innenpolitik. Ihr könnt es euch wahrscheinlich nicht erinnern, weil ja meisten von euch noch gar nicht auf der Welt waren. Und da gab es eine Volksabstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf. Und das war sehr wichtig für Österreich und ist noch immer wichtig, weil deswegen gibt es für uns keine Atomkraftwerke. Aber genauso wichtig ist die Geopolitik und die Weltwirtschaft sind genauso wichtig für unser Leben hier und deswegen beschäftigt sich unser Podcast Lookout Außenwirtschaft eben mit diesen Themen. Und die Stimmen, die ihr da vorher gehört habt, das ist unser weltweites Korrespondent-Innennetzwerk. Wir haben nämlich die WKÖ-Wirtschaftsdelegierten, die in 70 Märkten dieser Welt die österreichische Wirtschaft pushen und den Export vorantreiben. Und für die heutige Session haben wir uns, man hat es da schon gehört in unserem kurzen Trailer vorher, haben wir uns eben ein sehr schwieriges Thema vorgenommen, das wir aber auch für extrem wichtig halten und wir hoffen, dass wir das in unseren 25 Minuten gut unterbringen und zwar AI First haben wir es genannt, die Weltmacht, die neue Weltmacht, künstliche Intelligenz. Und wir müssen uns noch ganz kurz vorstellen, mein Name ist Eva Weißenberger.
Ich heiße Christian Kressberg, ich war jahrelang Wirtschaftsdelegierter, Leiter von Büros der Wirtschaftskammer im Ausland, in London, in New York, in Tokio, in Seoul, in Los Angeles und beschäftige mich jetzt mit Fragen der Geopolitik, der Geoökonomie und mit diesem neuen Thema Risiko, geopolitisches Risikomanagement im Unternehmen. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, seit ich Anneliese Rohrer kenne, liebe, lese und jetzt in letzter Zeit auch anschaue, nie hinter ihr auf einer Bühne stehen zu müssen.
Und was wir auch noch dazu sagen müssen, weil das heute bei jedem zweiten Podcast, der auf der Bühne stand, ein Thema war, auch der Christian ist Kärntner und wir hosten eben diesen Podcast gemeinsam. Und wir haben uns aber einen Gast mitgebracht, der Christian und ich, das ist die Valerie, die Ico Streibel. Sie ist Partnerin, Geschäftsführerin und Data Science Expertin bei FAS Research. Das ist eine Firma an der Schnittstelle zwischen Datenanalyse und Netzwerkanalyse und sie machen resilienzbasierte Strategieberatung und sie beschäftigt sich nicht nur sozusagen in ihrer Arbeit im Handwerkszeug der künstlichen Intelligenz, also nutzt das halt jeden Tag, sondern auch nähert sich dem Thema auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Der russische Präsident Wladimir Putin hat 2017 gesagt, jenes Land, das als erstes den Durchbruch bei der künstlichen Intelligenz schaffen wird, wird die Welt beherrschen. Jetzt wissen wir alle, wann der Durchbruch zumindest bei der generativen KI passiert ist. Also manche hier im Saal nicken. Das war im November 2023 eben. OpenAI in den USA hat ChatGPT auf den Markt gebracht und im Jänner 2023 hatten die bereits 100 Millionen UserInnen. Aktuelle Zahlen gibt OpenAI nicht heraus. Ich habe auch ChatGPT gefragt, verrät es leider auch nicht. So, und jetzt kommt die Frage, heißt das jetzt, nach dem, was Putin damals postuliert hat, heißt das jetzt, die USA haben gewonnen und beherrschen weiterhin die Welt?
Ich glaube, das Rennen ist nicht zu Ende, aber die USA haben die Nase vorne und wir sind auch nicht Zweiter in diesem Rennen. Es gibt vier Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit bei der künstlichen Intelligenz bestimmen. Daten, Rechenleistung, Forschung und diese Einbindung in Regulierung und Normen. Und bei den Daten gibt es einen ganz klaren Vorsprung für die Amerikaner. Da haben sie bei den großen Sprachmodellen de facto ein Oligopol mit OpenAI, mit Google DeepMind, mit Meta. Da sind sie Technologieführer in den sozialen Medien, bei Suchmaschinen, als Cloud-Provider. Und das garantiert einen Nachschub von dem, was sozusagen die Kohle der industriellen Revolution war, nämlich Daten. China weiß das, China holt auf. Rechenleistung, die meisten Supercomputer stehen in China, aber die Amerikaner investieren viermal so viel wie die Europäer und achtmal so viel wie die Chinesen in die Bausteine dieser Rechner, nämlich in die Halbleiter. Wissenschaftlicher Fortschritt nehmen wir als Proxy die Publikationen. Da führt China quantitativ, aber wenn es dann zum Zitieren, also zu einer qualitativen Bewertung kommt, dann haben die Amerikaner wieder die Nase vorne. Europa ist nicht führend. Regulierung, Normen, da gibt es unterschiedliche Ansätze in allen drei Wirtschaftsräumen. Ich glaube, in einer Bilanz, Europa wird nicht Technologie- und Marktführer werden in den nächsten Jahren, aber mit dem Regulierungsschub, der jetzt kam, könnte Europa als erster wirklich Vertrauen in die Technologie gewinnen und damit vielleicht auch Investitionen und Menschen anziehen.
Das Economist-Buch des Jahres 2023 hieß Der Chip-Krieg von Chris Miller, wie die USA und China um die technologische Vorherrschaft kämpfen. Valerie, warum sind die Chips die wichtigste Ressource unserer Zeit, wie Miller schreibt, und wer gewinnt in diesem Krieg an Terror?
Also der Chris Miller, der bringt das in seinem Buch wirklich gut auf den Punkt und sagt so quasi, die Chips, das ist das Herzstück der modernsten Technologie und wir haben sie überall, in den Smartphones, in den Autos und aber auch in der kritischen Infrastruktur. Und sie sind eben nicht nur so ein Symbol für den technologischen Fortschritt, sondern auch, wenn es um wirtschaftliche Macht und um nationale Sicherheit geht. Und in diesem globalen Schachspiel, wie er es bezeichnet, und ich finde diese Metapher sehr schön, gibt es zwei Konkurrenten. Das ist China und das ist die USA. Christian, du hast schon ein bisschen darauf hingedeutet. Und er macht allerdings, auch in seinem Buch geht er darauf ein, eine strategische Unterscheidung. Er sagt, die Priorisierungen sind anders. Die USA, die nutzt die KI für den Einsatz im Unternehmensbereich, also für individuellere, innovativere Lösungen und will sich damit quasi die Vorherrschaft am Weltmarkt sichern. China setzt da aber auf andere Prioritäten. Die nutzen die KI und die Chips im Kontext von Energieinfrastruktur und Smart Cities. Und da sieht man irgendwie ganz schön, dass es eben, wenn es um Einsatz von technologischem Fortschritt geht, nicht nur um Produktion und Innovation geht, sondern auch um so ein bisschen gesellschaftliche Ziele und Werthaltungen, die da mitschwingen. Also sieht man es, finde ich, sehr gut. Sehr gut in dieser Priorisierung der beiden Länder. Und Christian, du hast auch schon ganz kurz darauf verwiesen, Schachspiel habe ich vorher genannt, es geht aber schon auch um da jetzt ein bisschen eine Machtstellung zu positionieren. Die USA hat auch im Chip-Kontext die Nase vorne und das liegt an einem Unternehmen, nämlich Nvidia. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Die beliefern quasi die ganze Welt mit Chips und sind auch der wichtigste Lieferant für China. Und natürlich hat China damit ein Interesse, weiterhin diese Chips geliefert zu bekommen, weil die sie für alle wichtigen für sie infrastrukturellen Dinge einsetzen. Das autonome Fahren im Gesundheitswesen, aber auch in den von mir erwähnten Smart Cities.
Und was heißt das jetzt für die Machtdynamiken, also für die weltweiten globalen Machtdynamiken? USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, wir in der Mitte. Was spielt sich da gerade ab?
Ich glaube, der Einfluss der künstlichen Intelligenz auf diese Dynamiken ist immens. Wir wissen nur unglücklicherweise nicht, wo, wann und wie dieses Phänomen wirken wird. Ich glaube, man muss sich einmal als erstes diese unglaubliche transformative Auswirkung dieser Artificial Intelligence auf Wachstum, auf Produktivität oder auf die Arbeitsmärkte kurz vor Augen halten. Goldman Sachs hat gesagt, die Weltwirtschaft wird in den nächsten 10 Jahren zwischen 1,5 und 2,9% schneller wachsen, als sie sonst gewachsen wäre. In Europa heißt das, für die nächsten 10 Jahre ein Produktivitätszuwachs von 40%. Auf der anderen Seite werden die Arbeitsmärkte völlig durcheinander kommen, Millionen Jobs werden geschaffen, Millionen Jobs gehen verloren. Trotzdem, künstliche Intelligenz bleibt, ist das Rückgrat für alles, was in dieser Welt mächtig und erfolgreich macht, für digitale Transformation, Energiewende, Anpassung der Gesundheitswesen an die Demografie, Resilienz von Lieferketten, nationale Sicherheit, Verteidigung. Und sie wird ein Fluch und ein Segen sein. Und Fluch und Segen wird nicht gleichmäßig verteilt sein. Und weil es Gewinner und Verlierer geben wird, wird künstliche Intelligenz dieses prekäre Machtgefüge in einer Welt, die schon aus den Fugen geraten ist, weiter verschieben. Es wird Einkommensungleichheiten geben, national, regional und international, und damit sozusagen eine weitere Destabilisierung. Künstliche Intelligenz bleibt das zentrale Kapitel des Themas, das uns jetzt schon lange beschäftigt, diese strategische Rivalität zwischen den USA und zwischen China. Und sie bleibt auch ein Spielfeld für diese handels- und industriepolitischen Lenkungsmaßnahmen, Exportkontrollen, Investitionsverbote und. Und die sind ja per se ein geopolitischer Konfliktherd mit Eskalationspotenzial.
Es gibt keine Folge von Lookout Außenwirtschaft ohne die Frage, was heißt das für uns in Europa? Christian hat es in seiner ersten Antwort schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt an dich, Valerie, die Frage, wo liegt Europa in diesem Rennen?
Also die EU steht da jetzt an einem entscheidenden Punkt, so ein bisschen in dieser Stiefmütterchenrolle. Die USA ist technologisch weit vorne, auch China hat sich da quasi das Feld geräumt, und man kann jetzt irgendwie so sagen, wo bleibt die EU? Und was ich aber sehr wichtig finde, ist, und da zitiere ich jetzt Frank Sinatra, I do it my way. Die EU darf jetzt nicht hergehen und sagen, wir müssen so sein wie die USA oder wir müssen so sein wie China, sondern die EU muss einen dritten Weg beschreiten. Und sie kann das, weil sie trotz, ich meine, sie hat natürlich einen Rückstand, trotz ihres fortschrittlichen Tuns im Kontext von Datenschutz, im Kontext von Nachhaltigkeit und im Kontext von sozialem Bewusstsein. Aber das ist gleichzeitig auch das, was die EU als ihre Stärke einsetzen muss, und ihre strengen Regulierungen und gleichzeitig dieses hohe soziale Bewusstsein, dass die EU da vor sich herträgt, nutzt sie quasi, um innovative Ansätze zu schaffen, die gleichzeitig in einem, ich sage jetzt einmal, vertrauensvollen Technologieumfeld passieren. Und gleichzeitig darf die EU, und diesen Rückstand natürlich wieder aufzuholen, nicht vergessen, zu investieren, nachhaltig zu investieren, und kann damit aber diese Brücke schlagen zwischen Bürgerrechtsschutz und technologischem Fortschritt.
Gibt es in Europa eigentlich schon relevante Player wie OpenAI, und wenn ja, wo sind die?
Ja, Deutschland hat da einen großartigen Kandidaten, nämlich Aleph Alpha. Die haben sich zum Ziel gemacht, einen Kontrahenten darzustellen oder einen Konkurrenten zu USA und China, machen das auch sehr, sehr fortschrittlich. Die haben intelligente Systeme entwickelt, die mithilfe von KI Daten und Texte auslesen, Bilder analysieren, und tun das aber eben nicht wie die USA ohne Vorbehalte, sondern mit Vorbehalten, nämlich im Kontext von Sicherheit und Datenschutz. Und deshalb kann diese, oder ist die Idee, diese Technologie auch im Auslesen von Medizindaten zu nutzen. Und jeder weiß das von sich selbst. Die Sekunde, wo es um Medizin geht, will man immer, dass man einem System vertrauen kann, das gewisse Regelungen einhält, und Aleph Alpha hat genau darauf Wert gelegt.
Wenn wir schon beim Health Tech sind, hat Europa gegen seine KI-Schwachstellen also schon ein Medikament gefunden?
Ich glaube, auf jeden Fall ist das Problembewusstsein da und ist der gute Wille da. Die Kommission hat im Jänner 2024 ein sogenanntes KI-Innovationspaket vorgelegt. Da geht es im Kern darum, KI-Fabriken, in denen spezifische Supercomputer, vernetzte Datenzentren und qualifizierte Arbeitskräfte zusammengeführt werden sollen, einzurichten, mit dem Ziel, ein robustes Ökosystem für Startups und für Scale-Ups zu schaffen, das auch international wettbewerbsfähig ist. the jury is out on the results. Also es ist schwer zu sagen, ob diese Initiative greifen wird, ob der Wirkungsgrad der Maßnahmen wird erst bewiesen werden müssen.
Du hast das Stichwort Regulierung schon erwähnt. Valerie, die EU setzt mit dem AI Act wieder mal Regulierungsstandards für die ganze Welt, als erste Weltmacht, im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Innovation, wo sich dieses Thema ja bewegt. Positionieren wir uns da richtig?
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Erstens mal finde ich EU-AI-Act ein bisschen einen Zungenbrecher, aber ja, die EU ist da Vorreiter und das aus sehr gutem Grund, weil es keine andere Weltmacht gibt, die versucht, nachhaltige Grenzen zu setzen für die KI. Und sie teilt in diesem EU-AI-Act die KI in vier Risikokategorien, in dem Minimal Risk, das ist quasi unser Spamfilter bei den E-Mails, in die Limited Risk KI, das ist alles, was mit Chatbots zu tun hat. Dann gibt es die High Risks, ich habe vorhin schon von Aleph Alpha und in dem Kontext den Einsatz von KI im Medizindiagnostikbereich gesprochen. Das wäre so etwas, was unter diesen High Risk Bereich fällt. Und dann kommt das Unacceptable Risk. Und da setzt die EU wie keine andere Weltmacht eine Grenze und sagt, kontroverse Anwendung, du bist bei mir auf der Blackliste. Was sind diese kontroversen Anwendungen? Wir haben es heute schon kurz in der Eröffnung, in dem Einspielen gehört, Gesichtserkennung und Social Scoring. Ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff Social Scoring jedem etwas sagt, aber ich bin eine Person, es gibt ein Bewertungssystem, es werden Punkte vergeben und auf Basis dieses Punktesystems bin ich privilegiert, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Wenn man es noch ein bisschen handlicher haben will, ich kann jedem die Serie Black Mirror sehr empfehlen auf Netflix. Da gibt es in der ersten Staffel eine Folge genau zu Social Scoring. Ich glaube, das war vor 5 oder 6 Jahren und es ist erschreckend, dass diese Geschichte damals oder diese Folge so unreal gewirkt hat und heute Realität ist. Also kann ich sehr nahelegen. Also dieser EU-AI-Act, ja, setzt Standards, die sonst nirgendwo gesetzt werden. Wir haben vorhin von dem technologischen Rückstand gesprochen. Macht natürlich die Sachen etwas schwieriger für Unternehmen, die sich in der EU befinden. Aber ich glaube, dass die EU da einfach als Vorreiter dienen muss und dass sich sehr viele andere Länder an diesen Regulierungen langfristig orientieren werden und dass es langfristig ein Wettbewerbsfaktor ist. Christian, du hast das auch zu Beginn erwähnt, einfach auch, weil die Angst vor KI weiterhin groß bleiben wird und damit ist das ein absoluter Wettbewerbsvorteil zu sagen, ja, wir setzen hier strengere Regulierungen und damit kann auf die Anwendung von KI vertraut werden, die in Europa geleistet wird.
Ich würde mir das auch wünschen und ich bin auch wirklich in der Hinsicht ganz bei dir. Ich glaube auch, dass der Rechtsakt selbst eine First-Mover-Qualität hat, aber er fällt natürlich, und das muss man sich auch vor Augen halten, auf eine überladene Regulierungslandschaft. Nicht? Mhm. Und ob natürlich dieser Brüsseler-Effekt, der beim Datenschutz ganz gut funktioniert hat, auch dann funktioniert, wenn der schwächste Spieler die strengsten Regeln macht, ist halt eine andere Frage. Da ist die Gefahr halt groß, dass unter Umständen dieser Regelansatz mit anderen Innovations- und Regulierungsansätzen kollidiert. Kritiker sagen auch immer, dass Zungenbrecher, AI, EU Act, natürlich auch begleitet werden müsste von einer kohärenten KI-Außenpolitik. Also die Union muss sozusagen ihre Stimme im globalen Konzert hörbar machen. Und viele sagen, vergessen wir nicht, dass auch dass der europäische Block selbst ja auch nicht ganz fragmentierungsfrei ist und ganz homogen in dem Bereich.
Ich nehme an, ihr könnt euch erinnern, letzten Sommer waren die Medien voll damit, auch die seriösen Medien, ob die kleine Zeitung das auch berichtet hat, weiß ich nicht, aber die Schlagzeile war quasi, Paris ist von Bettwanzen verseucht. Ich habe es auch nicht in Frage gestellt, muss ich ehrlicherweise sagen, mittlerweile beschuldigt aber die französische Regierung Russland, also das russische Regime, sie hätten dieses Gerücht in die Welt gesetzt und via Generative AI Content und mit KI-gesteuerten Social Bots einfach in die Welt gebracht und wir sind alle drauf reingefallen. Und das Ziel war natürlich, sie wollten einfach Frankreich destabilisieren. Die Metapher Krieg habe ich heute einmal schon strapaziert, also zeigt leider die Dramatik, wie die Lage halt ist. Christian, an dich die Frage, wie beeinflussen diese Infowars die geopolitische Lage?
Ich glaube, sie rüsten natürlich die auf, die sich in einer unordentlichen Welt ohnehin nicht sonderlich freundlich gegenüberstehen und dort eher die Böseren als die Guten. Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von KI-basierten Technologien ermöglicht es Nationalstaaten, meistens auf der autokratischen Seite, aber nicht nur immer, und vielen anderen politischen Spielern zunehmend und in einem erschreckenden Ausmaß Meinungen zu manipulieren und zusätzlich zudem im Innenverhältnis auch Systeme zu schaffen, die sehr subtile Zensur von Online-Inhalten bewerkstelligen, nicht? Und dieses, also, und abgesehen sozusagen von dieser steilen Lernkurve der Regierenden, wenn es um digitale Unterdrückung geht, gibt es noch zwei weitere Phänomene, die mich das sehr erschreckt. Da gibt es dieses Freedom House, diesen Wachhund der Informationsfreiheit, dem im Oktober über zwei Dinge geschrieben, nämlich das eine ist die Lügendividende. Wenn das Internet einmal voll ist mit KI-generierten Falschmeldungen, dann ist es ganz einfach, Richtiges und Belegbares in Zweifel zu ziehen, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was wir glauben sollen. Und das zweite ist Lying as a Service. Die Regierungen dieser Welt verbünden sich immer in einer zunehmend unheiligen Allianz mit dem Privatsektor, der ihnen sozusagen den Content liefert. Das kann man unter Umständen abstreiten, das ist nicht gut zuordnenbar und man hat auch immer, weil der Privatsektor hat das immer, den Zugang zur besten Technologie.
Lying as a Service, hast du das jetzt erfunden? Das kenne ich mich noch nicht.
Das
oder
ich
ist das ein toller
das
Begriff?
Finde ich sehr
gut, kannte ich noch nicht. Valerie, du hast vorher schon gesagt, dass eben Black Mirror leider keine Dystopie mehr ist, sondern alle paar Jahre dann von der Realität eingeholt wird und eben diese Desinformation, das Zeitalter der Information ist eben auch keine Dystopie mehr. Wir bekommen das alle in unsere Timelines reingespielt, ob wir es bemerken oder nicht, es ist schon längst da. Dein Institut, FAS Research, ihr erforscht diese Phänomene schon seit mehr als 10 Jahren. Ich schreibe uns mal ein Beispiel, was ihr da so herausfindet.
Also Desinformation, das hast du jetzt auch sehr schön benutzt, diesen Begriff. Man muss immer von Desinformation sprechen. Fake News ist ein Begriff, der immer von der rechtspopulistischeren Seite benutzt wird, der EU-gängige Begriff Desinformation. Ich habe nickende Gesichter gesehen, wunderbar. Und ja, wir beschäftigen uns sehr lange schon mit dem Thema, haben jetzt auch gerade ein EU-Projekt am Laufen diesbezüglich, aber wir haben einfach über die letzten 10 Jahre in unseren Projekten erkannt, die Desinformation und die Streuung hat zugenommen. Und das kann man in unterschiedliche Bereiche einteilen. Und gerade wenn es um Gesundheitsinformationen geht, ist die Desinformation hinaufgeschnalzt. Und Desinformation im Gesundheitsbereich und auch im Kontext von Kindern. Und wir haben das untersucht. Das Interessante ist, dass gerade Frauen im Bereich der Gesundheitsinformationen viel anfälliger sind für Desinformationen, weil sie auch gleichzeitig viel mehr nach gesundheitsgetriebenem Content suchen. Und da natürlich auch glaubwürdige Informationen finden, aber auch sehr viel Desinformation. Und wir haben uns angeschaut, das war noch lange vor Covid, was bedeutet denn das jetzt? Wie werden gerade junge Frauen in den sozialen Medien eingefangen? Über welche Themen werden die getriggert? Und wir haben herausgefunden, das haben wir für ein großes Pharmaunternehmen gemacht, ja, das stimmt, aber dass die Impfskepsis gerade bei jungen Müttern etwas ist, was extrem eingesetzt und getriggert wird. Und ich sage das jetzt überhaupt nicht von oben herab im Sinne von junge Mütter, ich bin selbst eine Mutter und habe jetzt in den letzten, ich sage jetzt einmal, halben Jahr gesehen, wie unfassbar anfällig man sofort wird, nämlich nicht mehr auf medizinische Erstinformationen Rücksicht zu nehmen, sondern auf die Peer-Meinung in den sozialen Medien. Und habe gestern erst, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen aushole, gestern erst eine interessante Diskussion gehabt zu Cross-Identification. Auf TikTok überall, absoluter Bullshit, ist medizinisch nicht nachgewiesen und habe am eigenen Leib erfahren, quasi wie schnell es geht, dass man in diese Art von Desinformation gespielt wird. Wie gesagt, wir haben uns das Impfskepsis-Thema angesehen und da waren junge Mütter die Target Group Number One.
Also um es nochmal klar zu machen, tatsächlich, das war eine gezielte Desinformationskampagne.
Ja, ganz genau und vor allem, weil die jungen Mütter, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, vor allem, weil die jungen Mütter eine so große Nutzergruppe in den sozialen Medien dargestellt haben und noch immer darstellen.
Und wisst ihr auch, wo das herkam? War das Russland, war das China, wo kam das her?
Das wurde vor allem, also wir haben es so in den russischen Bereich einordnen können. Es ging aber vor allem einfach um diese Streuung von Desinformation und Fehlinformation und die Impfskepsis, die danach in die Höhe geschossen ist und durch Covid dann natürlich noch einmal gesteigert wurde.
Gut, ich habe schon das Zeichen bekommen, wir müssen gleich die Bühne räumen. Deswegen möchte ich natürlich noch unsere Werbeeinschaltung machen. Bitte abonniert unseren Kanal Lookout. Also wir sind zu finden unter lookout.tv. Wir sind auch auf YouTube zu finden unter Lookout. Das ist ein Videokanal. Und wir sind ein Podcast innerhalb dieses Kanals und natürlich sind wir aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Wir haben auf den Sitzen hier Postkarten verteilt, also bitte, da ist ein QR-Code drauf, da kann man das gleich anklicken und abonnieren, das wäre uns wichtig natürlich und natürlich dann auch anhören und gebt uns Feedback. Wir haben jetzt nur sehr kurz Zeit gehabt, wir könnten noch ewig über dieses Thema reden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte Feedback und sagt ja, macht es doch gleich eine ganze Staffel zu dem Thema, das wäre es wert. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt es uns auch, nein, das ist lang
langweilig, bitte macht's was anderes. Ein kleines Geschenk habe ich auch noch mitgebracht. Merchandising ist natürlich auch wichtig nach dieser Werbeeinschaltung. Ich trage diese Socken natürlich auch selbst. Also ich schenke nichts her, was ich nicht selber gut finde und möchte das gerne einfach ins Publikum werfen, falls jemand Interesse hat. So, ich hoffe, wunderbar, es hat sogar wer gefangen. Gut. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir wieder mal zu so einem Event eingeladen werden. Dankeschön.
Wir hatten bei diesem Auftritt in Graz leider nur 25 Minuten Zeit, also viel zu kurz für dieses wahnsinnig wichtige Thema. Und deshalb stelle ich Christian Kitzberg jetzt noch eine letzte Frage, ohne die es einfach keine Folge von Lookout Außenwirtschaft geben darf, nämlich: Was heißt das für die heimischen Unternehmen? Christian, Valerie de Ico-Streibel berichtet in unserem Gespräch vom einzig relevanten deutschen Player Aleph Alpha. Der Gründer Jonas Andrulis schreibt in einem Gastkommentar für die Welt am Sonntag: In Deutschland und Europa weicht die Begeisterung für die neuen Anwendungsmöglichkeiten der generativen KI einer zunehmenden Skepsis, ob wir denn überhaupt mithalten können oder ob uns die Rolle als zahlender Kunde vorbehalten bleibt. Christian, was können heimische Unternehmen tun, dass wir nicht in diese Rolle geraten?
99 von 100 Unternehmen, Eva, werden immer zahlende Kunden bleiben. Aber spielentscheidend wird sein, was sie einkaufen und was sie damit tun. Viele sitzen auf der Zuschauertribüne und die schon in die Arena von künstlicher Intelligenz eingelaufen sind, die verwenden Artificial Intelligence zu mehr als 90%, wie eine Studie von Ernst & Young kürzlich gezeigt hat, um Abläufe zu optimieren, Prozesse zu automatisieren oder Software-Tools zu entwickeln. Und nur 10% heben den echten Schatz und nützen künstliche Intelligenz als Innovationsbeschleuniger für ihre Produkte, für ihre Dienstleistungen oder für ihre Geschäftsmodelle. Erstens. Zweitens. Alle Experten sind sich einig, eine Reise in die künstliche Intelligenz ist eine Gruppenreise, die nur gemeinsam mit dem Team Sinn macht und Erfolg verspricht. Fun Fact am Rande, in den USA glauben die Hälfte der Arbeitnehmer, dass sie in Zukunft überhaupt oder mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun haben werden. Allerdings glauben das 90% der Arbeitgeber. Also Teams integrieren, Personalplanung anpassen, Schulungen forcieren und zum Schluss müssen Unternehmen die KI-Regulierungen im Auge behalten und sicherstellen, dass zukünftige Regulierungen nicht mit ihren Geschäftsmodellen kollidieren.
Vielen Dank, lieber Christian. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bitte und geben Sie uns vielleicht auch 5 Sterne. Und wenn Sie uns auch noch für unseren Mut, ein Live-Recording gewagt zu haben, belohnen wollen, dann schicken Sie den Link zur Folge doch bitte jetzt gleich einem Freund oder einer Freundin. Lookout, Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert, inspirierend.